Strobe trifft Strobel Teil 2 in der Stunde der Psychologie, zu der ich alle Zuhörenden wieder recht herzlich begrüße. Genauso herzlich begrüße ich wieder heute Hans-Michael Strobe, der schon zum zweiten Mal mein Gast ist. Willkommen, Herr Strobe.
Ja, Ihnen auch willkommen und ich wünsche nochmal allen Hörern gesundes neues Jahr.
Ich wünsche auch natürlich nochmal ein glückliches neues, gesundes neues Jahr für alle Zuhörenden. Und wir wollen heute über das Thema ja System und Ordnung reden. Es ist ja ein wichtiges Thema. Wir alle Menschen brauchen ja System und Ordnung. Und als wir uns in der Vorweihnachtszeit einmal trafen, Herr Strobe, da redeten wir ja nach dem Thema System und Ordnung auch über den gesunden Menschenverstand. Und das inspirierte mich natürlich gleich zu sagen, jawohl, wir machen wieder eine Sendung aus dieser Thematik. Bleiben wir doch gleich mal bei diesem gesunden Menschenverstand stehen. Wie gesund ist denn noch unser Menschenverstand überhaupt?
Ich glaube, das lässt sich nicht wirklich pauschal beantworten, wie gesund der Menschenverstand ist, weil ich glaube, wir verstehen unterschiedliche Sachen als gesunden Menschenverstand. Also wir nehmen ja in der Volkswirtschaft so diesen Homo economicus ein, wo wir sagen, es gibt so einen Durchschnittsmensch oder den Durchschnittsrentner, den gibt es ja in Wirklichkeit gar nicht. Und so, glaube ich, gibt es auch keinen gesunden Menschenverstand, so wo man sagt, das ist der gesunde Menschenverstand. Ich glaube schon, dass eigentlich jeder für sich in Anspruch nimmt, einen gesunden Menschenverstand zu haben. Es ist nur alles was ganz anderes. Also mein gesunder Menschenverstand wird ein anderer sein als der von anderen Menschen. Und erstmal zu verstehen, glaube ich, dass der eigene gesunde Menschenverstand nicht gleich der gesunde Menschenverstand ist, sondern eben nur einer von 80 Millionen, das hilft manchmal schon weiter.
Was glauben Sie denn, welche Werte im System und in der Ordnung verbinden uns Menschen dann überhaupt? Gibt es so für Sie auch gewisse Grundfesten? Wir redeten ja in unserer wunderbaren Sendung, wenn glücklich sein zur Maxime wird, über diesen Wunsch der Menschheit. Alle wollen ja auch glücklich sein, das Streben nach dem Glück. Gibt es auch weitere Werte oder wie würden Sie definieren, welche Werte verbinden letztlich uns Menschen auf der gesamten Welt?
Also ich finde die Frage gut, was verbindet eigentlich System und Ordnung? Weil ich glaube, vielleicht sollten wir jetzt am Anfang mal erklären, was verstehen wir unter System und Ordnung?
Gerne.
Damit wir das einordnen, über was wir reden. Ich glaube, dass jede Gesellschaft und auch jeder Mensch braucht ein System und eine Ordnung. Und auch wir reden ja von Recht und Ordnung. Recht und Ordnung heißt ja nicht, es wird Recht eingehalten und wir räumen den Park auf, sondern Recht und Ordnung ist eben System und Ordnung, das Rechtssystem und die Ordnung. Und ich glaube, das sind zwei Seiten der gleichen Medaille und das muss im Gleichgewicht sein, damit man ein glückliches Leben führen kann. Und wir werden immer dazu angereizt, es aus dem Gleichgewicht zu nehmen. Also System ist für mich etwas, wo ich sage, ich habe eine Entscheidung zu treffen und die Entscheidung schmeiße ich oben ins System rein und dann geht das durchs System durch und unten kommt eine Antwort raus. Und die Verantwortung für diese Antwort trägt das System, also Steuersystem. Man stellt oben eine Frage rein und dann rauscht das durchs Steuersystem und unten kommt eine Antwort raus und der Finanzbeamte wird Ihnen sagen, so ist es. Und bei der Ordnung ist es eben so, da wird oben eine Frage reingestellt und dann kommt der gesunde Menschenverstand und entscheidet. Und dann kommt auch eine Antwort raus. Aber für diese Antwort tragen die Menschen, die diese Entscheidung treffen, die volle Verantwortung. Und das unterscheidet System und Ordnung. Und ich glaube, wir sind seit ganz vielen Jahren dabei, dass Menschen, die von der Natur her eher, ich will jetzt sehr ängstlich, so abwertend, also mehr sicherheitsbedürftig sind, finden sich immer eher in einem System wieder. Und Leute, die sich selbstständig machen, die einfach Risiko auch eingehen wollen, die finden sich eher in einer Ordnung wieder. Also beide brauchen beides, aber was mag man lieber? Und ich glaube, wir müssen beachten, dass wir eben beides brauchen. Also ich bin eher ein Mensch der Ordnung. Ich mag gerne den gesunden Menschenverstand, einfach entscheiden, einfach tun. Aber in der Gesellschaft braucht man eben auch ein System. Es gibt Menschen, die lieben das System und sagen, nee, wir müssen doch mit allen gleich umgehen. Wir müssen ein System haben, damit die Entscheidung immer gleich ist. Da kann doch nicht jeder, wie er will. Da finden die sich wieder. Die brauchen natürlich auch die Ordnung. Und in Deutschland neigen wir, glaube ich, im Moment dazu, jetzt lasse ich mal die Pandemie aus, vielleicht kommen wir noch kurz dazu, aber wir sind wirklich dazu übergegangen, dass wir versucht haben, über alles ein System zu legen und es nicht mehr zu akzeptieren, dass es auch eine Ordnung gibt. Und der Mensch selber braucht beides, aber Wissen Sie, wenn ich frei entscheiden will, will ich die Ordnung, und wenn der Baum meines Nachbars über den Gartenzaun hängt, dann will ich plötzlich ein System. Mhm. Und dadurch wird das System natürlich immer mehr aufgebauscht. Wir regeln in Systemen ja mittlerweile Sachen, also ich sage immer so, komplizierte Sachen kann man in System abbilden, so wie ein Schachcomputer. Es ist kompliziert, Schach zu spielen, aber es ist nicht komplex, weil man weiß genau, welche Figur geht wie. Deswegen hat man damit ja auch als erstes angefangen, einen Schachcomputer zu programmieren. Und es gibt eben wie ein Kundengespräch oder unser Gespräch könnte man nicht mit dem Computer machen, weil das ist nicht kompliziert, es ist einfach komplex, weil wir über ganz viele verschiedene, das kriegen sie im Computer nicht rein, auch nicht in ein System. Mhm. Und wir neigen im Moment dazu, komplexe Sachen in ein System zu füttern und wundern uns, dass das System kaputt geht, weil wir nicht mehr die Leute haben, die sagen, nö, das ist komplex, das bleibt in der Ordnung, ich entscheide das. Und ich glaube, das meine ich mit System und Ordnung, zu sagen, wir müssen immer aufpassen, dass wir ein System haben, wo die Entscheidung rausfällt, alle gleich, und dass wir eine Ordnung haben, wo Entscheidungen von Menschen getroffen werden und die tragen dann die Verantwortung. Im System gibt es zum Beispiel keine Weiterentwicklung. Ist gar nicht möglich, weil ein Steuersystem aus sich raus kann sich nicht weiterentwickeln. Haben wir in der Pandemie gemerkt. Es sind alle Systeme um die Ecke geflogen. Wir haben das Grundgesetz außer Kraft gesetzt. Wir haben Datenschutz ganz bisschen außer Kraft gesetzt. Wir haben ganz viele Systeme außer Kraft gesetzt, weil wir gemerkt haben, das ist so komplex, das kriegen wir mit einem System gar nicht sortiert. Jetzt kommen schon wieder Systemliebende und sagen, jetzt müsst ihr aber aufschreiben, was ihr gemacht habt. Ja, damit wir ein System haben, wie wir mit einer Pandemie umgehen. Nächste Pandemie ist mit Sicherheit eine andere. Und dieses Gleichgewicht, das auch für sich selber zu halten und sich selbst die Frage zu stellen, will ich jetzt ein System aufbauen, damit ich meinen Willen kriege, oder akzeptiere ich auch mal, dass es eine Entscheidung gibt, die einfach getroffen wird in der Ordnung, und die muss ich akzeptieren, weil es eine Entscheidung in der Ordnung ist. Mhm. Politiker treffen viele Entscheidungen in der Ordnung.
Genau. Ist es so, dass also, wie, ich weiß nicht, ob wir es in der vorigen Sendung auch mit einfließen ließen, jeder hat das Recht auch auf seine Meinung und auf seinen Verstand und sein Bild, was er sich von bestimmten Situationen macht, aber nicht das Recht auf eigene Regeln. Ja,
hatten wir letzte
das Sendung auch schon. War ja mit dabei, ja. Und das ist ja das, was es auch mit abbildet, nach dem Motto, ja, wie viel Verwirklichung und wie viel Selbstverwirklichung, Individualität und Sensibilität dürfen wir in dieser Gesellschaft oder in diesem System auch zeigen?
Nee, in der Ordnung.
Oder in der Ordnung, ja. Und inwieweit ist das dann Konkurrenz zu diesem System?
Wo fängt das System an und wo es nicht mehr darum geht, dass ich selber entscheide, sondern das ist dann das System, sonst kann eine Gesellschaft nicht zusammenleben. Ja, wenn wir kein Verkehrssystem haben, jetzt heißt das leider Straßenverkehrsordnung,
aber ja.
Es ist ein System, wobei der erste Paragraph sagt ja auch, bitte guckt und entscheidet, nehmt Rücksicht und Punkt. Das ist der erste Paragraph.
Also gegenseitige Vor- und Rücksicht, ja.
Deswegen heißt es Ordnung. Also macht es bitte, eigentlich wollen wir eine Ordnung. Ein paar Sachen gießen wir aber ins System. Und das ist eben mit dem System, die Gesellschaft braucht, deswegen sage ich es ja, ich bin ja kein Mensch des Systems, aber ich weiß natürlich, dass die Gesellschaft ein System braucht, an was ich mich auch halten muss, weil ich werde nur glücklich, wenn ich beides akzeptiere. Mhm. Es ist nicht so, dass ich in einer Gesellschaft leben darf, nur in der Ordnung. Also ich entscheide nur für mich selber, was ich tue und was ich schön finde. Dann werde ich nicht glücklich. Dann fange ich plötzlich an zu schreien und dann fange ich an, mich zu ärgern und über alle zu ärgern. Und da wir nur ein Leben haben, wäre das schade, wenn wir das damit vergolden, uns über andere zu ärgern.
Genau. Ist also das Streben nach zu viel Selbstverwirklichung und nach eigener Persönlichkeitsentfaltung, inwieweit würden Sie da die Balance halten? Oder auch bei vielleicht den eigenen Mitarbeitenden und vielen Auszubildenden, die Sie ja jährlich ausbilden und neu für sich und Ihr Team gewinnen. Inwieweit würden Sie einem ganz jungen Menschen sagen, soll er streben nach seiner ganzen Selbstverwirklichung? Und wie weit braucht er aber festes, vorgegebenes System? Ein Mensch kann es auch unglücklich machen, wenn wir zu sehr nach unserer eigenen Verwirklichung streben?
Also erstmal glaube ich, dass das System den Rahmen gibt und wir haben die Aufgabe, das Bild da drin zu malen. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es nicht, den Rahmen zu sprengen, sondern den Platz, der uns gegeben ist in dieser Ordnung, in diesem System, also in dem Bilderrahmen, dass wir den Platz optimal ausnutzen und uns nicht nur an einer Stelle aufhalten, sondern das Bewusstsein erweitern. Das heißt für mich eigentlich die persönliche Verwirklichung, dass ich meine Möglichkeiten ausnutze. Eine persönliche Verwirklichung heißt ja nicht, dass ich mache, was ich will, sondern dass in den Möglichkeiten, die ich habe, weil ich bin ja ein Rudeltier, ich lebe in einer Gesellschaft und in den Grenzen, die ich habe, die muss ich einfach akzeptieren, finde ich. Man kann auch Grenzen verändern, dafür haben wir eine Demokratie. Dann stimmen wir ab und sagen, wollen wir sie verändern oder wollen wir sie nicht verändern.
Genau.
Und wenn wir sie dann verändern, verändern wir sie, aber wenn nicht, dann nicht. Und diese Grenzen, also dieses System, muss ich akzeptieren, sonst werde ich nicht glücklich, weil ich sonst immer das Gefühl habe, ich bin eingeschränkt. Und ich finde es so wichtig, als Mensch auch mal zu sagen, es gibt Einschränkungen, die mich auch befreien. Also das ist ja mit Ritualen so, wenn ich mit meinen Kindern, als die noch klein waren, also den Jüngste ist jetzt 19, ich bringe keinen mehr ins Bett, aber das war für die ganz wichtig, Einschlafrituale zu haben. Das hat die einfach befreit von Angst, von Unsicherheit und so weiter. Jetzt sind wir keine Kinder mehr, das weiß ich auch, ist nur ein Beispiel. Aber wir haben ja auch gemerkt nach der Wende, als plötzlich alles frei war, das macht ja auch unsicher, denn Freiheit heißt auch Verantwortung tragen. Also wenn ich nicht im System bin, das will ich ja sagen, wenn ich nicht mehr im System bin, sondern in der Ordnung, trage ich für meine Entscheidung die eigene Verantwortung. Ich möchte manche Sachen gar nicht immer wieder selber entscheiden. Genau. Wenn ich an der Kreuzung stehe und da kommt einer von rechts, dann freue ich mich jetzt über das System, dann weiß ich, der Recht hat Vorfahrt. Da muss ich jetzt mit ihm nicht drüber diskutieren und meine Freiheit ist jetzt eher loszufahren oder genau. Ich habe ein größeres, dickeres oder schnelleres Auto, sondern da gibt's ein System, da verlassen wir uns beide drauf und dann haben wir einen vernünftigen Straßenverkehr, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Rituale, ich will Rituale haben, damit ich nicht drüber nachdenke, wie ich Heiligabend begehe zu Hause. Genau. Das ist halt immer gleich. Das ist halt mal Gottesdienst, ja. Würstchen mit Kartoffelsalat, vegane Würstchen mit veganem Kartoffelsalat, ja. Dann ist Bescherung, danach wird getanzt. Also das ist immer, da muss ich nicht drüber nachdenken. Und das hilft mir natürlich. Und ich glaube, diesen Rahmen, das System anzuerkennen und nicht immer gegen den Rahmen unten rechts zu laufen, weil man sagt, hier ist ja eine Begrenzung, sondern mal zu erkennen, dass oben links ganz, ganz viel Freiheit ist zum freien Entfalten. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass Leute hier gegen den Rahmen rennen, wenn sie auch also jeder soll demonstrieren, finde ich alles vernünftig. Wir wollen ja die Meinungsäußerung haben, aber statt sich einmal umzudrehen und zu sagen, welche Möglichkeiten habe ich in diesem Staat, eins der tollsten Länder der Welt, also ich kenne auch viele Länder, hier ist nicht alles toll, aber ich habe nicht so viele Länder, mit denen ich tauschen will ich mal so sagen, sich mal einmal zurückzulehnen und zu sagen, guck mal in eine andere Richtung, vielleicht kannst du dich auf einem anderen Gebiet in diesem Land wunderbar entfalten, was woanders gar nicht möglich ist. Und wir verhaken uns im Moment so ein bisschen, weil ich glaube, so dieses, was ist System und was ist Ordnung, also wo trage ich die Verantwortung nicht, das ist ein bisschen durcheinander.
Genau. Und das kann ja auch ganz viel innere, ja, auch Stabilität geben, wenn wir genau auch uns an gewisse Dinge, Vorgaben, System, Regeln halten, dass wir nicht immer wie dieser Luftballon im Winde sind, der hin und her geweht wird, sondern dass wenn wir uns an gewissen Ankerpunkten festmachen, an Ritualen, an Vorgaben, an Gesetzen, an Leitlinien, dann können wir ja auch besser als Gemeinschaft, als Rudeltier auch vorankommen. Genau.
Dazu zählt natürlich, dass die Leute, die das System lieben, sich selbst beschränken und sagen, es gibt aber nicht nur das System. Und Leute, die die Ordnung lieben, also das Eigenverantwortliche, wissen, es gibt nicht nur die Ordnung, sondern es gibt auch das System und dieses einander verstehen. Und wir sind so unterschiedlich, wenn wir mehr miteinander darüber reden würden, glaube ich, würden wir auch irgendwo finden, wo ist denn die Grenze zwischen Ordnung und System, was wollen wir denn regeln und was nicht. Also vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder sowas hat die EU mal geregelt, wie krumm eine Banane sein soll oder irgend so ein
Krempel. Oder die Gurke, ja.
Die Gurke, ist ja heute noch, sowas würde ja die EU gar nicht mehr machen, aber das ist ja heute noch im Kopf
drin. Ja, ja.
Da ist einfach Systemverliebte. Das System auf eine Ordnung gelegt, wo ich sage, das gehört da gar nicht hin. Das hat die EU längst erkannt. Es hat uns so geschockt, dass es immer noch in unserem gesellschaftlichen Bewusstsein ist. Und jeden, den Sie ansprechen, auf die Gurke der EU, der weiß das noch. Und das ist natürlich überhaupt längst abgeschafft, ist alles Schnee von gestern. Es hat uns einfach emotional so berührt. Und ich habe auch den Eindruck, wenn wir so über Verbraucherschutz reden, über Datenschutz, dann versuchen wir irgendwie alles in dieses System zu bringen. Also, statt dem Menschen zu sagen, du bist groß und du darfst einen Bundestag wählen und du darfst einen Landtag wählen, du darfst Kommunalwahlen machen, du bestimmst mit. Also kannst du auch ein gewisses Maß an Eigenverantwortung in der Ordnung für dich tragen. Das muss ich nicht alles für dich regeln. Ja, und wenn du dann einen Fehler machst, trägst du die Verantwortung für deinen Fehler. Und wenn du keinen machst, hast du halt Glück gehabt. Also dieses Sortieren, das hinzukriegen, das ist mir ein großes Anliegen. Und zwar nicht, weil ich es sortiert haben möchte, weil ich gerne sortiere, sondern weil ich glaube, es macht Menschen glücklicher, das zu verstehen, für sich selber einzuordnen, sich selbst mal die Frage zu stellen, was mir wichtig ist, um dann zu erkennen, wo ist denn das, was ich gerne einfach nur möchte und wo ist das, was ich aber akzeptiere, weil ich weiß, ich find's blöd, aber ich brauche es, damit ich glücklich werde. Es ist manchmal leider so kompliziert.
machen wir uns nicht mehr die Mühe, andere Dinge verstehen zu wollen, weil wir denken so, wie wir denken und handeln und reden und uns unsere Meinung bilden, aus welchen Medien, aus welchen Quellen auch immer. Ja, und machen uns nicht mehr die Mühe, auch im Dialog mit anderen Menschen im zwischenmenschlichen Bereich, dass so vieles dadurch kaputt geht, wegen diesem Schwarz-Weiß-Denken, obwohl ja unsere Welt so vielfältig bunt ist. Wollen wir ja denn überhaupt noch andere Meinungen akzeptieren? Oder sind wir eben so starr geworden und deswegen uns nur auf eine Seite deshalb legen, ja?
Ich glaube, das ist ein bisschen pauschal. Das würde ich wieder ein bisschen differenzierter sehen wollen. Ich glaube, egal ob wir uns, egal bei welchem Thema, gibt es immer unterschiedliche Gruppen. Es gibt einmal eine Gruppe von, weiß ich nicht, wie viel Prozent, vielleicht 1% in Deutschland, die einfach darauf aus sind, dass Randale ist. Also, dass einfach. Und egal, was sie nehmen, da kann man dann Ausländer nehmen, da kann man Impfpflicht nehmen, da kann man vielleicht auch irgendwann das Anschnallen beim Auto mal genommen haben oder das Rauchverbot in Kneipen. Einfach Sachen, wo man dagegen ist.
Immer.
Das ist halt so. Das, glaube ich, ist ein relativ kleiner Teil. Ich meine relativ laut. Ich meine jetzt nicht prozentual Lautstärke, es ist wahrscheinlich mehr Prozent. Aber wenn man das in Wählerstimmen nimmt, glaube ich, ist das ein sehr kleiner Teil. Einfach provozieren und zu sagen, ich möchte, dass in diesem Staat Randale ist.
Diese Systemsprenger nach dem Motto auch, ja, oder? Ja,
ob die gleichen System sprengen wollen, weiß ich nicht. Ich glaube einfach, sie leben gut damit, in Randale zu sein, weil sie auch für sich selbst da was rausziehen. Und das ist vielleicht ja auch, nee, nicht vielleicht, da bin ich ganz von überzeugt, das dürfen die auch machen. Also es wird auch immer so 1% geben, die würden das so machen. Und wir werden auch nie in eine Gesellschaft haben, wo es die nicht gibt. Ich meine, die haben jetzt eine viel größere Stimme bekommen durchs Internet und weil wir uns da drauf stürzen, wenn sowas ist, das ist schon klar. Aber wenn, ja gut, also die lassen wir, das ist eine Gruppe, die wollen einfach, da ist egal, was sie machen, da müssen wir nicht drüber reden, über Ordnung und System, sondern da geht's einfach darum, Randale. Das ist, das akzeptiere ich, dass es die Menschen gibt und wir müssen nur aufpassen, dass das System nicht beschädigen, kaputt machen werden sie nicht, müssen wir beschädigen, nicht beschädigen. Dann gibt's eine zweite Gruppe von Menschen, die zweite Gruppe, die aufgrund der Informationslage, die wir heute haben. Also viele Menschen haben ja gar nicht mehr gelernt zu gucken, was ist eigentlich eine sichere Informationsquelle und was ist eine unsichere Informationsquelle. Also die einfach in einer Blase leben und die Informationen aufnehmen, die sie gerne aufnehmen wollen und sich auch bestätigen in dem, was sie denken und sind sich sehr sicher, dass das, was sie denken und was sie beurteilen und manchmal sogar leider auch verurteilen, dass sie da vollkommen richtig sind und die finden das auch überall Zustimmung. Und wer das anders sieht, der ist eher, Mensch, du bist ja verblendet, wach mal auf, steh mal dagegen. Also das sind alles so Sprüche, das ist so gut. Da gibt's wieder einen Prozentsatz. Ich weiß nicht, ob das 10% sind oder 15%, keine Ahnung. Aber ich glaube, die wollen nicht wirklich Randale, sondern die sind einfach in ihrer Blase und machen das so. Und auch die müssen wir irgendwann lernen zu akzeptieren. Und ich glaube, dann gibt's noch eine Anzahl von Menschen, die einfach verunsichert sind. Weil es sehr komplex ist. Also ich bin immer noch beim kleinen Prozentanteil. Die sind verunsichert, ob man jetzt wirklich, soll man sich impfen lassen oder nicht. Und ich glaube auch, wer montags in Maisdorf, da wird nicht demonstriert, aber in Aschersleben wird demonstriert, da werden wir auch alle drei Gruppen finden. Da sind auch Leute bei, ganz normale wie du und ich, die einfach eine Frage haben. Und ich, das ist für mich nicht klar, was da jetzt gemacht wird. Und zwar nicht, weil sie zu blöd sind, sich Informationen zu holen, sondern weil einfach die Informationslage, es wird ja auch viel hin und her geredet.
Genau.
Das ist so, weil wir halt immer wieder neue Erkenntnisse haben. Es gibt eben nicht die eine Wahrheit, sondern es gibt eben verschiedene Wahrheiten. Und ich glaube, mit denen zu reden, das ist gut. Und ich glaube übrigens auch nicht, dass die Gesellschaft gespalten ist. Also ich kann dieses Hergerede der Gespaltenen, ich kann es nicht mehr hören, weil ich das einfach nicht glaube.
Auch nicht, ja.
Nein, ich glaube einfach, auch jeder Mensch hat doch das Recht, im Irrtum zu leben oder irrational zu handeln. Hat doch jeder das Recht. Also jeder weiß doch, auf dieser Welt, glaube ich, weiß jeder, dass Rauchen gefährlich ist. Ist ungesund. Deswegen müssen wir doch Leuten, die sich dazu entscheiden zu rauchen, auch mal sagen, dann rauchen die halt. Ja, und Alkohol trinken ist nicht gut und Schweinefleisch essen ist nicht gut und Fleisch überhaupt macht Tierleid und das wissen wir alles. Aber deswegen dürfen wir doch trotzdem auch mal irrational leben. Das ist doch unser Leben. Wir können ja nicht alle gleichzeitig durch die Tür gehen. Und dann hätte man vielleicht, jetzt bin ich wieder beim Impfen, weil das so ein aktuelles Beispiel ist.
Genau.
Wenn man das bedacht hätte, dass es vielleicht 20% gibt von Leuten, die sagen, ich möchte auch irrational leben dürfen in diesem Land, dann zu sagen, es gibt keine Impfpflicht, also Vielleicht hätten wir auch sagen können, wisst ihr was, gibt keine Impfpflicht, bis 70% geimpft sind, dann führen wir sie ein.
Ja.
Mhm. Weil dann hat die Gesellschaft abgestimmt, es wird geimpft. 70% haben gesagt, wir lassen uns impfen. Dann müssen wir jetzt mal sagen, wir wollen nicht mehr alle Maske tragen, dann machen wir es alle.
Ja.
Ich ziehe das auch gleich wieder zurück. Das wissen andere besser, wie man das machen soll. Ich bin da kein Spezialist. Ich glaube nur, wir müssen differenzieren zwischen diesem, Ihre Frage war ja, ob das mehr Leute werden, die nicht wollen. Und ich würde diese Gruppe einfach differenziert betrachten wollen. Ich glaube, wir sind als Gesellschaftler viel freundlicher und viel einiger, als wir eigentlich so glauben. Weil sie natürlich nicht eine Überschrift lesen, schon wieder drei Nachbarn, die sich einig sind. Das schreibt die NZ nicht.
Ja, genau. Ja. Hm.
Schon wieder 10 Leute, die es gut finden, wie die Politik entscheidet.
Genau.
Schreibt auch keine Zeitung. Hm. Also über die, was gut ist, über die Demonstrationen wird natürlich berichtet. Das soll auch so sein. Wir wollen das ja auch wissen. Aber es gibt eben auch ganz viele, gut, dann gibt es auch viele, die gar nichts machen, ne? Träge Masse. Aber ja, wir müssen eben, ich glaube nicht an Spaltung, wir sind einfach eine coole Gesellschaft. Ich möchte in keiner anderen Gesellschaft leben.
Sehr gut, dass Sie das so haben, auch mit einfließen lassen, gerade diese wichtige Diskussion nach der Frage, die sich ja stellt, ja, sind wir gespalten überhaupt, wie weit oder nicht? Ja, es sind manchmal nur einfach diese Meinungsdifferenzen, die es einfach gibt. Und ja, das macht ja dieses Thema Pandemie, Impfpflicht etc. und Regeln, Kontaktbeschränkungen sehr, sehr deutlich. Ja, momentan zwischen System und Ordnung.
Ja.
Ja.
Und wenn Sie sich angucken, haben wir im Moment eine absolute Systembelastung. Jetzt sagen manche vielleicht schon wieder, das stimmt gar nicht, wir haben keine Übersterblichkeit, wir haben das alles gar nicht. Naja, wir leben auch seit 2 Jahren im Lockdown. Ich wäre gespannt. Also das Gemeine ist ja, wenn Sie vor etwas schützen, sehen Sie ja nicht, vor was Sie geschützt haben.
Ja.
Könnten jetzt in andere Länder gucken und gucken, was ist da passiert. Aber gut, wir haben eine starke Systembelastung im Gesundheitssystem. Und wenn dann Leute die persönliche Freiheit nutzen, aber die Konsequenzen, also wenn sie dann sagen, ich lasse mich nicht impfen oder ich gehe demonstrieren und so weiter, die Konsequenzen trägt ja dann doch die Gesellschaft. Ja, dann, wenn was passiert, kommen sie doch auf die Intensivstation. Und dann kann man sagen, ja, dann liegen die doch nur auf. Nee, dafür müssen andere runter. Also ich kenne jetzt mittlerweile schon viele Leute, die nicht operiert werden, weil einfach Betten freigehalten werden. Also es ist schon so, dass wenn wir zu viele Leute auf der Intensivstation haben und wir haben im Salzlandkreis nicht 5000 Intensivbetten. Ja, so viel haben wir gar nicht. Sondern ich glaube 39 oder ich weiß nicht, so eine Zahl gibt es da.
5000 ist ja die bundesweite Zahl sogar, ja.
Und wenn, das ist schon ein Unterschied, ob von den 39, die sind ja ausgelegt auf eine 200 oder 190.000er Bevölkerung, die normale Intensivbetten braucht. Also wegen Herzinfarkt, wegen Schlaganfall, wegen alles, was da ist.
Genau.
Wenn sie da plötzlich nur 10 Corona-Patienten und die liegen ja nicht 3 Tage da, sondern 14 Tage oder 3 Monate, keine Ahnung, bin da kein Mediziner, dann belasten sie ein System. Und jetzt ist die Frage, wie viel persönliche Entscheidung darf man eigentlich lassen, wenn man sieht, dass das System überlastet wird? Das meine ich jetzt aber nicht nur zum Impfen, das meine ich grundsätzlich. Ja? Also darf sich einer dazu entscheiden, mit Alkohol Auto zu fahren, weil er natürlich weiß, dass das Straßensystem damit überlastet wird. Das kann unter Umständen Tote geben. Nein, die freie Entscheidung hat er nicht.
Mhm.
Ja? Und ohne Führerschein fahren auch nicht. Man muss den Führerschein machen, wenn man teilnehmen möchte. Wir würden ja gar nicht auf die Idee kommen. Haben wir eigentlich die Gesellschaft gespalten in Leute, die einen Führerschein haben und fahren dürfen von A nach B und Leute, die keinen Führerschein haben und nicht fahren dürfen? Von A nach B. Haben wir jetzt die Gesellschaft gespalten? Haben wir natürlich nicht.
Genau.
Die Leute, die sich im Straßenverkehr aufhalten, egal ob mit oder ohne Führerschein, weil sie zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto unterwegs sind, die haben alle ein gewisses Freiheitsgefühl, weil sie sich darauf verlassen können, wer in Deutschland ein 2 Tonnen Blechkarton durch die Gegend fährt mit einer ganz schönen Wucht.
Ja.
Dass der im Normalfall dazu ausgebildet ist. Das macht mir einfach ein gutes Gefühl, wenn ich irgendwo lang gehe. Und deswegen System und Ordnung, diese Sortierung. Sie sehen, ich komme da immer wieder drauf. Ich will das nicht zu sehr belasten, aber das ist mir ein sehr wichtiges Thema.
Genau. Ja, ist auch wirklich ja, was uns ja zusammenhält und vorantreibt und überhaupt unsere Grundfesten mit darstellen, ja. Mhm. Und wenn aber dieser gesunde Menschenverstand, die eigene Ordnung für sich ja gespeist wird aus verschiedenen Quellen der Bildung, der Erfahrungen, ja, dass wir, oder auch aus dem Kollektiven, Bewusstsein, womit wir vielleicht auch ja überhaupt ausgestattet wurden seit Geburt an. Ja, inwieweit ja können wir den aber weiter, Wissensvermittlung findet ja auch statt. Oder ist es einfach so, dass sich die Menschen nicht intensiv genug damit beschäftigen, wie gesagt, mit diesen Chancen und was kann ich in meinem Rahmen tun? Und natürlich jeder weiß, um den Führerschein zu erwerben, müssen wir die Prüfung ablegen dafür. Aber in anderen Dingen auch, ja, müssen wir unser Wertebewusstsein also wieder mehr auch trainieren und schulen und auch gewissermaßen in der Akzeptanz dieses Systems ja leben. Aber deshalb sage ich ja, krank der gesunde Menschenverstand ja meiner Meinung nach auch, ja.
Mir ist da ein bisschen viel Urteil drin in gut und schlecht. Also vielleicht höre ich das auch nur mit meinem Ohr. Also ich glaube, es müssen nicht alle immer gleich gut informiert sein. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber wir können nicht alle gleich machen. Ich bin wieder bei Corona, weil das uns alle, wir können uns nicht alle gleichzeitig impfen lassen. Können wir das mal zur Kenntnis? Es geht nicht. Ja. Und es müssen sich die Menschen nacheinander impfen lassen. Und es gibt immer welche, die zu Anfang schreien, hurra, ich lasse mich impfen, ich freue mich drauf. Und es wird immer Leute geben, die sagen, naja gut, wenn es soweit ist, dann bin ich dran. Und es wird auch Leute geben, immer wieder Leute geben, die sagen, ich warte bis zum Schluss, mal gucken, wie lange ich warten kann, weil mir ist das zu unsicher. Und wir brauchen übrigens diese drei Typen. Ich meine, die Leute, die sagen, wird ein Chip eingepflanzt, das meine ich jetzt nicht. Ja. Und ich ärgere mich auch gar nicht darüber. Wir haben ja in der Sparkasse auch Menschen, die sich nicht haben impfen lassen. Und ich gehe mit denen auch in die Diskussion. Und meine Bitte ist, nicht zuzumachen. Das ist alles. Meine Bitte ist doch nicht, bitte lassen Sie sich impfen. Das ist nicht meine Bitte. Sondern meine Bitte ist, bitte informieren Sie sich weiter, diskutieren Sie weiter. Wir haben mittlerweile 7 Milliarden Impfungen auf der Welt gemacht. Wir haben in Deutschland, sind wir jetzt bald bei 70% Geimpfte. Es gab noch nie einen Impfstoff, der besser untersucht war als der Impfstoff, den wir jetzt haben. Das gab es noch nie. Und trotzdem entbrennt ein Streit über diesen Impfstoff, wie wir ihn auch noch nie hatten. Und da liegt, glaube ich, der Grund nicht im Impfstoff, sondern wie wir miteinander umgehen. Ja, es ist ja, wir dürfen auch nicht dahin kommen, dass Leute, die eben als Drittes durch die Tür gehen, weil sie sagen, ich brauche länger, um durch die Tür zu gehen, dass wir uns dann, dass die als Erstes durchgehen, sich umgucken und sagen, das brauchen wir nicht. Diese Vielfalt brauchen wir, weil wir eben unterschiedliche Menschen haben und unsere Gesellschaft lebt davon, dass wir diese unterschiedlichen Menschen haben.
Genau. Mhm. Ja. Was halten Sie von diesen Begriffen, Termini wie die grauen Schafe, die schwarzen Schafe oder auch die Rattenfänger einer Gesellschaft und natürlich die Alpha-Tiere, die wir ja auch, wenn wir Rudeltiere sind, ist ja dieses alles mit inkludiert. Ja, gibt es für Sie diese Begriffe auch? Würden Sie die verwenden oder würden Sie sagen, nein? Für mich ist dieser Begriff dieses Rattenfängers zum Beispiel schon mal ganz schlecht, weil es gibt nicht die Ratten im Zwischenmenschlichen. Wir redeten über dieses 1%, die sich sowieso ganz entgegensetzen dem System. Oder Alpha-Tiere. Was machen denn? Fehlt uns vielleicht das charismatische Alpha-Tier, dem wir vertrauen? Gibt es da Personen, die sie auch herauskristallisieren? Oder was macht solchen guten führenden Posten aus, dass wir uns dem mehr anvertrauen?
Also Sie haben eben gesagt, 1% Ratten. Also Sie haben gesagt, Ratten haben wir nicht und wir haben über das 1%, das auch keine Ratten, das sind auch ganz
genau,
normale Menschen.
Auch keine Ratten, Meinung, genau, und die sich nur dagegen setzen, aber auch keine Ratten sind, ja.
Aber
genau.
Auch das muss natürlich eine Gesellschaft aushalten. Ja? Das will ich nur mal zur Erklärung sagen. Ich bin für Rattenfänger nicht, ich bin nicht für... Es gibt aber, also für verschiedene Begriffe, weil ich das genau sehe, wie Sie auch, wenn ich mir den Fänger angucke, ist es ja noch nicht so schlimm. Aber im Begriff Rattenfänger sind halt Ratten auch drin und das ist einfach menschenverachtend. Das finde ich einfach blöd, wenn man sowas sagt. Jetzt war ja die Frage Alpha-Tiere. Also ich finde diesen Begriff auch wieder doof. Ich weiß, was der sagen will, aber da ist ja auch das Wort Tier drin und kein Mensch ist ein Tier. Also ein Alpha-Tier haben wir nicht. Auch nicht unter Menschen, wir haben Alpha-Menschen vielleicht. Also die mehr Orientierung geben. Und ich glaube, das liegt weniger an den Menschen, sondern es liegt eher am Verhalten der Menschen. Wir hatten das ja schon beim letzten Mal, wo ich immer gesagt habe, wir müssen mal aufpassen, dass wir trennen zwischen den Menschen und dem, was er tut. Und für mich sind die Menschen alle wertvoll. Und zwar alle. Alle 80 Millionen in Deutschland sind wertvoll. Und ich mag es nicht immer. Ich mag es nicht, mich mit Menschen wenn Menschen sagen, der ist von da, deswegen ist er nicht ganz so wertvoll, oder der da glaubt das, der ist nicht so wertvoll, oder der tut das, deswegen ist er nicht so wertvoll. Der Mensch ist immer gleich wertvoll. Da sind wir nicht wertvoller oder weniger wertvoll als der andere. Wir differenzieren uns im Tun. Also was wir tun, finde ich cool, was der macht, oder finde ich das bescheuert, was der macht. Danach, aber das darf ich nicht gleich wieder auf den Menschen, also nicht sagen, du machst das, also bist du doof. Nee, das, was du getan hast, ist doof. Du bist deswegen trotzdem ein vollwertiger Mensch in dieser Gesellschaft. Diese Differenzierung hatten wir letztes Mal, nur zur Erinnerung nochmal. Das wäre mir wirklich wichtig, auch in dieser Diskussion nochmal zu sagen, also in dieser Stunde. Nicht der Mensch, sondern das Tun. Und ich glaube, nicht ein Mensch ist charismatisch, sondern ich glaube, eigentlich könnten alle Menschen charismatisch sein. Die Frage ist, wie verhält sich der Mensch? Jetzt sind wir wieder bei der Verschiedenheit. Wir können ja nicht alle gleichzeitig durch die Tür gehen, egal bei welchem Thema. Es gibt einfach Menschen, auf die kann man sich, die sagen, was sie tun, und die tun, was sie sagen. Es gibt auch andere. Und ich glaube, es kristallisieren sich Menschen raus, die ein Meinungsbild haben, ein festes Meinungsbild haben und auch selber danach handeln, also die authentisch sind. Das Handeln authentisch ist, also authentisch heißt für mich, die verlangen von sich selber und halten es auch ein, das, was sie auch von anderen verlangen. Mhm. Also nicht Wasser predigen und Wein saufen, das meine ich jetzt. Also so, dass man, das sind Menschen, die sagen was, die halten sich dran und die tun das dann auch. Und das, was gegen andere gilt, das gilt auch gegen sie selber. Und wenn der sagt, ich finde das gut, dann richtet der sein Leben auch danach aus. Oder sie. Dann richtet sie auch ihr Leben danach aus. Dann muss ich das noch nicht gut finden, aber dann ist das für mich schon mal eine Orientierung. Also ich habe auch in der Politik Menschen, die sind anderer politischer Meinung als ich. Die finde ich aber so authentisch, also die sagen, was sie tun und tun, was sie sagen, dass ich sage, da möchte ich wissen, was der dazu sagt, um meine Meinung damit abzugleichen. Und dann gibt es eben auch so Leute, die das eben nicht so machen. Die sind trotzdem wertvolle Leute, aber das Handeln bringt mich nicht dazu, Orientierung zu suchen. Und ich glaube, dieses Wort charismatisch, das ist so, das geht mir zu sehr auf den Menschen. Da denkt man immer, die werden geboren. Also der ist dazu geboren. Wo ich sage, nee, geboren sind wir alle gleich. Also wir sind alle hier in diese Welt gefallen. Und zwar splitterfasernackt und ohne sprechen zu können. Wie sie sich verhalten, da gibt es den Unterschied. Und ich glaube, wir brauchen in der Gesellschaft Menschen, an denen wir uns orientieren. Also wenigstens, dass wir das können. Und die auch aus der Deckung kommen. Wir haben leider angefangen, Leute, an denen man sich orientieren kann, immer wieder zu hinterfragen. Also ob der Minister, der Bundespräsident Wulff sich jetzt noch so ein Mobilcar hier so für sein Kind, wie hießen die kleinen Dinger da noch?
Buggies.
Ja, genau, das weiß ich, ob der nun bezahlt worden ist oder nicht. Also wir reiben die Leute dann auch auf. Mhm. Ja, statt zu sagen, hey Mensch, dann machen wir Leute kaputt. Also wir versuchen, wenn einer, so wie einer im Rampenlicht steht, wird erstmal seine Doktorarbeit durchflöten, oder da gucken wir vorher gar nicht nach. Und dann gucken wir, was er im Privaten und ob wir irgendwo eine kleine Stelle finden. Mhm. Da müssen wir natürlich aufpassen, wer will denn das da noch machen? Mhm. Wer will das noch machen? Wir sind doch alle fehlbar.
Ja.
Ja. Ich sag mal, man darf jetzt nicht hier Selbstjustiz, man darf sich nicht selber bereichern, aber man muss tun, was man sagt und sagt, was man tut. Und ich glaube, das gibt dann Orientierung. Das Handeln von Menschen gibt Orientierung, ob das Handeln zum Sein passt. Und wenn ich solch einen Menschen finde, dann kann ich mich daran orientieren. Und orientieren heißt nicht das Gleiche machen wie der und hinterherrennen, das meine ich gar nicht, sondern meine Meinung gegen den zu schärfen.
Richtig, und jeder Mensch ist ein Glücksfall. Das möchte ich auch gleich mal an der Stelle anteasern. Wird auch bald mal eine Sendung sein, die so tituliert ist, ja, dass jeder Mensch ein Glücksfall ist. Und dieses Charisma, wenn wir das mal dazu nehmen, was ja auch an sich mit göttlicher Gabe zu tun hat, ja, das betrifft uns ja alle. Wir sind ja alle, ja, letztlich gesegnet mit diesen göttlichen Gaben. Und wenn wir die nur zum Ausdruck bringen, ja, dann kann jeder von uns dieses Charismatische auch entwickeln, ja, und diese hat dieses Charisma eigentlich in sich.
Was meine ich mit dem Handeln?
Mit dem Handeln, ja.
Durchs Handeln erlange ich das. Nicht durch Geburt oder durch Einblasen oder das kann ich nur durch Handeln, durch mein eigenes Handeln. Mhm. Und jeder von uns weiß natürlich, wie schwierig das ist, wenn ich sage, wir müssen Sport machen, damit wir gesünder werden. Jeder von uns weiß, wie schwer das ist, wenn es draußen so ein bisschen regnet und wir haben jetzt gerade gut gegessen und vielleicht gehe ich dann noch 2 Kilometer spazieren oder vielleicht bleibe ich auch Wetter so schlecht.
Ja.
Ja, das sind natürlich alles Sachen, wo ich das eine sage und das andere tun. Das trägt nicht zum Charisma bei gerade.
Mhm. Ja,
ist aber vollkommen menschlich und normal. Aber es gibt eben Menschen, die sich da mehr an das halten und dann das auch tun. Ja, und dann ins Erleben kommen. Und das sind glaube ich, die, die man sich dann als Vorbilder sucht.
Genau. Bei diesen ganz vielen tollen Definitionen und auch Vermittlungen, wie Sie es ja rüberbringen, wenn das Thema Sport zum Beispiel wieder, gibt es wieder diesen inneren Schweinehund? Den definieren Sie genauso, ganz genau, ja. Den gilt es immer wieder, ja, dass wir den überwinden müssen, ja.
Auch da glaube ich, wichtig ist, dass jeder den hat. Also wenn wir uns erstmal darüber einig sind, dass von diesen inneren Schweinehunden jeder einen hat.
Ja, der ist da.
Der ist übrigens immer gleich groß. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Also überkommt er mich oder nicht? Jetzt klammere ich die Leute aus, die krank sind. Es gibt Menschen, die sind einfach krank, da geht es nicht. Genau. Die klammern wir jetzt mal aus. Nicht, dass sie da jetzt jemand auch unnötigerweise raustreten. Ich rede jetzt so vor ganz normalen Menschen, die einen inneren Schweinehund haben. Welche Mechanismen entwickle ich, um den inneren Schweinehund zu überwinden? Das ist die Frage. Nicht, ob ich ihn habe. Und wenn ich mir jemanden angucke, der sagt, oh, der macht jeden Tag Sport. Ich kann Ihnen eins versprechen, der hat auch einen inneren Schweinehund. Der muss den auch immer wieder überwinden. Ja. Genau. Und da gibt es eben Übungen, wie man das macht. Wie nimmt man sich das vor? Wie macht man das? Und die Frage, geht man das Problem an? Weiß man, man hat einen inneren Schweinehund und fängt mit kleinen Übungen an, ihn zu überwinden?
Ja.
Und das gibt's ja, die verrücktesten Sachen. Also ich dusche zum Beispiel immer kalt. Sie glauben ja gar nicht, was das für ein Schweinehund ist, jeden Morgen, wenn ich die Dusche auf kalt stelle. Aber es gibt mittlerweile einen Mechanismus, dass ich es einfach tue. Manchmal ist es sogar, dass man nicht ganz so viel drüber nachdenken sollte, sondern einfach mal machen. Weil je länger man nachdenkt, desto größer wird der Schweinehund übrigens. Man füttert ihn mit Nachdenken. Deswegen liebe ich Rituale. Weil da denkt man nicht mehr so viel nach. Da kann man einfach mal den Schweinehund überwinden. Also ein Ritual zu haben, um einen Schweinehund zu überwinden, ist wunderbar. Weil man ihn durch Nachdenken nicht füttert. Also weil man ihn dann nicht füttert, weil man nicht mehr nachdenkt. Weil es ein Ritual ist. Man macht es einfach immer so.
Genau. Ich setze ihn auch häufig gleich mit einem Grübelübel. Ja,
jetzt schönes Wort.
Können das hier die Menschen, unsere Zuhörenden leider nicht sehen, aber vielleicht stellen sie sich das einfach dann so vor. Sie sitzen und im Nacken sitzt ihnen so ein kleines Monster, was ihnen im Kopf ja immer versucht, die Gedanken aufrecht zu erhalten und dieses Grübeln über die Situation, das Grübelübel, was uns am besten oder mir zumindest gelingt und auch wenn ich teilnehmende Seminargäste hatte oder Vortragsgäste, zu sagen, wir können ihn überwinden. Durch das Tun. Ja, wenn wir etwas Gutes leisten, wenn wir etwas Schönes kochen, wenn wir beim Duschen sind, wenn wir ein Buch lesen, wenn wir spazieren gehen und einfach mal nicht in der Analyse sind, ja, dann verliert dieses Grübelübel an Macht.
Die Schwierigkeit ist aber, vorm Spazierengehen ist ja schon das Grübelübel
da. Den erst mal, Kochen und ganz vorm Lesen. Genau, den müssen wir bewusst genau versuchen, irgendwie erst einmal zu stoppen, abzuschalten und zu sagen, so, du bist jetzt still, ja, ich bin jetzt da und
ich glaube, das ist schwer, ihn abzuschalten. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, ich glaube, jeder hat ihn. Ich glaube, es ist schon gut, ihn nicht zu füttern. Das meine ich mit den Ritualen.
Genau, das ist, was er braucht. Ja, das ist, was er braucht. Ja.
Nicht zu füttern. Wir haben ihn alle. Also ich habe noch keinen kennengelernt, der keinen inneren Schweinehund hat. Also Grübelübel, finde ich ein schönes Wort.
Ja.
Den haben wir alle. Die Frage ist, grübeln wir, um das Übel zu füttern oder machen wir einfach?
Ganz genau. Das führt immer mehr, das vergrößert sich umso mehr und dieses Gedankenlabyrinth, dieses Karussell wird dann immer größer und wir kommen aus der Analyse gar nicht mehr raus.
Das kennen wir ja nachts, wenn wir aufwachen, haben ein Problem. Wie so ein Schneeball, den Berg runter wird immer größer.
Genau, ganz genau, fatal.
Jetzt würde ich gerne wieder zum Anfang kommen. Ein System in einer Gesellschaft lässt kein Grübelübel zu, weil sie nicht nachdenken über die Entscheidung. Die fällt unten aus dem System raus. Sie müssen nicht grübeln. Deswegen haben wir viele Sachen im System drin.
Richtig.
Und wir haben viele Sachen in der Ordnung. Das ist natürlich Grübelübel, weil gesunder Menschenverstand heißt immer auch mal noch eine kleine Ecke nachdenken. Ja. Und muss man eben aufpassen. Was haben wir, wo lassen wir das zu und wo lassen wir es nicht zu? Ich wollte jetzt nur noch mal einmal die Klammer wieder zum Anfang zu System und Ordnung
stellen,
weil im System muss man halt nicht grübeln.
Richtig, ja. Was uns einfach dann auch eine gute Leitlinie im Leben gibt. Prima, wir sind knapp bei 40 Minuten und ganz, ganz viel Wertvolles ist von Ihnen hier rübergekommen zu dieser Thematik. Inwieweit, also um das nochmal zusammenzufassen, wie Sie gerade auch schon den Bogen dahin wieder schlugen, die Balance, sagen Sie, zwischen System und Ordnung, ja, ist für Sie dieser goldene Weg, ja, das müssen wir finden.
Ja, jeder hat seine eigene Balance und seine eigene Balance.
Genau.
Und wir haben eine gesellschaftliche Balance. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ich muss erstmal meine eigene Balance finden, oh, schweres Wort. Und wir müssen als Gesellschaft eine gesellschaftliche Balance finden. Mhm. Was stecken wir ins System, wo wir, das ist dann so, und was lassen wir in der Ordnung, wo wir diskutieren?
Mhm. Genau, prima. Da sind wir fast jetzt am Ende dieser Sendung und werden natürlich nochmal, vielleicht gibt es wieder noch einen entsprechenden tollen Musikwunsch, den wir da auch zu dieser, fällt Ihnen da was Spezielles für ein, was wir damit reinnehmen könnten? Gibt es irgendwelche Textbeiträge, die auf musikalische Weise von großen Künstlern dazu gemacht wurden, was wir auch auswählen können?
Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ich wähle nur Musik ohne Text, damit keiner außer dem Text Rückschlüsse zieht, genau, die vielleicht gar nicht gewollt sind, weil ich habe Musik mehr wegen der Melodien und weniger wegen der Texte höre. Das hört sich jetzt komisch an, aber ist so. Mhm. Ich mag einfach dieses Aneinanderreihen von den Tönen. Das ist was Besonderes mit uns macht. Das finde ich einfach grandios. Ja. Ich weiß, dass das mit Texten auch geht, aber da bin ich nicht ganz so der Spezialist.
Dann wählen wir noch ein bisschen was Passendes natürlich noch aus für unsere Zuhörenden. Prima. Ja, bleibt noch, gibt es noch ein Abschlussstatement, was Sie zu den Zuhörenden sagen möchten bezüglich dieser wichtigen Thematik?
Ja, ich würde mich freuen, wenn wir alle uns immer wieder hinterfragen, bleiben wir genügend im Gespräch? Also wir können unterschiedlicher Meinung sein, aber bleiben wir bitte im Austausch. Und Austausch heißt nicht, dass ich Ihre Meinung annehme oder Sie meine, sondern dass man auch sagen kann, hey, ich habe dich wirklich gerne, hier habe ich einfach eine andere Meinung und das ist auch in Ordnung. Ja, dass wir offen bleiben für Argumente, das ist ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit und nicht uns gegenseitig anbrüllen, weil wir sowieso wissen, wie es richtig ist. Mhm. Offen für Argumente und das zählt übrigens auch für Menschen, die sich manchmal unangenehm verhalten. Versuchen müssen wir es.
Ja, ganz genau. Dem kann ich mich also auch wirklich in dem Falle sehr, sehr gerne auch anschließen und vielleicht auch diesen Satz dazu oder dieses Wortspiel Wertschätzung oder Wertschöpfung, also dass wir Wertschöpfung durch Wertschätzung in der Gesellschaft und für uns selber kreieren können daraus. Ja, ganz genau. Prima. Ich danke ganz herzlich für dieses viele wunderbare Wissen und diese Inspiration, die Sie uns hier heute mit auf den Weg haben.
Sehr gerne. Auch vielen Dank fürs Interview.
Vielen, vielen Dank. Ja, ich hoffe, wir setzen es an anderer Stelle auch mal wieder fort und uns werden da die Themen und die Inspiration sicherlich nicht ausgehen und sicherlich werden Sie, liebe Zuhörenden, uns an einer anderen Stelle auch hier nochmal wieder zuhören. Hoffentlich sind Sie dann natürlich alle zahlreich wieder mit dabei. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihr Stefan Strobel.